Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Deutschen Mentaltrainerakademie. Wie immer dreht sich hier alles um das Thema mentales Training und ich freue mich, dass ich heute einen besonderen Gast hier bei mir im virtuellen Studio habe. Und zwar ist das Grischa Ludwig und Grischa ist im Reitsport kein unbekannter Name. Ich habe gerade eben schon im Vorgespräch gesagt, ich habe mich natürlich auch vorbereitet auf dieses Gespräch und bin dann ganz tief in den Reitsport eingestiegen, mit dem ich sonst so gar nichts zu tun habe. Und war unheimlich fasziniert, vor allen Dingen aufgrund deines Werdegangs, Grischa. Also Respekt erstmal an dieser Stelle. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier bei uns im Studio zu sein. Und ich würde dich einfach mal bitten, vielleicht für unsere Zuhörer, stell dich doch gerade mal kurz vor, wer bist du? Was machst du für gewöhnlich, wenn du nicht Interviews gibst?
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier Podcast teilnehmen darf. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Grischa Ludwig, professioneller Reiter, Pferdetrainer, Westernreiter im Westernreitsport und wenn man es dann noch genauer nehmen will, im Reining-Sport. Das sagt wahrscheinlich niemand oder sagt nicht sehr vielen Leuten was. Reining, das kennt man höchstens von R-A-I-N, also wie den Regen, aber mit dem hat es nichts zu tun, sondern der Rein, der Zügel, also das übersetzt würde es heißen Zügeln, ist eine amerikanische Reitsportart, die kommt direkt von der Arbeit des Cowboys am Rind. Das sind also Manöver, die wir da mit den Pferden durchführen, die aus der Arbeitsreitweise des amerikanischen Cowboys kommen. So ganz schnelle Spins, man kann es vergleichen wie eine Pirouette beim Eiskunstlaufen oder ein Sliding Stop, wenn ein Pferd in vollem Tempo angaloppiert und mit den Hinterbeinen rutscht, um zu bremsen und mit den Vorderbeinen locker weiterläuft. Ja, viele nennen es die Western-Dressur. Und damit verdiene ich meine Brötchen. Ich habe da mein Hobby zum Beruf gemacht.
Okay. Ja, voll und ganz, wie ich auch gesehen habe. Also du lebst wirklich dein Hobby, was ja durchaus auch sehr schön sein kann, denke ich mir. Du siehst auf jeden Fall sehr zufrieden aus. Was hat dich zum Westernreiten gebracht? Also was hat dich dazu gebracht, überhaupt diese Richtung einzuschlagen und dich da so zu spezialisieren, dass du dafür quasi stehst?
Also erstmal, dass ich vielleicht so entspannt aussehe, das liegt vielleicht daran, dass ich gerade im Urlaub bin.
Herzlichen Glückwunsch.
Und fünf Tage kein Pferd.
Okay. Super.
Das musste ich meiner Frau versprechen, nein, das musste ich tatsächlich nicht. Das fordert sie nicht ein, aber ich habe zwei Kinder noch. Also, die haben ihren Papa auch mal verdient, in voller Gänze. Deswegen vielleicht die Entspanntheit. Ja, wie hat das Ganze angefangen? Ich meine, in Interviews, wenn man jetzt den Namen Grischa Ludwig googelt, das ist wahrscheinlich die Frage, die man mir am meisten gestellt hat. Wie hat das Ganze angefangen? Weil ich ja grundsätzlich vom Typ her, ich bin auf dem Pferdehof groß geworden. Mein Vater hat das reittherapeutische Reiten in der Diakonie Stetten, in Kernenstetten im Remstal aufgebaut mit behinderten Kindern. Das heißt, es war ein Bauernhof. Meine Mutter ist früh verstorben, mein Vater hat Lehramt studiert. Als meine Mutter verstarb, da war ich, glaube 2,5 Jahre oder so, wenn ich es noch so, ist ja auch schon lange her. Dann ging mein Vater in die Diakonie, weil er mal was anderes sehen wollte, brach sein Studium ab und war auf dem Pferdehof und ich mittendrin dabei. Grundsätzlich aus meiner Erinnerung kann ich sagen, und wenn ich auch die Bilder sehe, dass ich eigentlich immer erst sehr viel Angst vor Pferden gehabt habe. Angst, pure Angst. Ich bin gerne auf dem Hof aufgewachsen mit Hunden, Hühnern und was man da alles so hat. Aber das mit den Pferden, das war, weil damals wurde auch noch klassisch geritten, also das, was man halt kennt als Spring- und Dressurreitsport. Der Unterricht wurde sehr stark im militärischen Stil abgehalten. Mhm. Das heißt, es erinnert eher an Bootcamp wie an Spaß.
Okay.
Das war mir als Kind, da hatte ich Angst davor, auch in gewisser Weise vor dem Pferd. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das ist eine unkontrollierbare Geschichte.
Mhm.
Also wie gesagt, Tiere, alles immer von vornherein, immer auch irgendwie Pferde, irgendwie immer von Weitem. Aber wie gesagt, da hatte ich Respekt davor und den Respekt, den habe ich auch heute noch. Und das ist, glaube auch, wie soll ich sagen, der Schlüssel zum Erfolg, wenn man es mal so sagt. Mhm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe alles gemacht. Ich habe Bogensport gemacht, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Radsport gemacht, war auch definitiv, ich habe Klettern, alles, jegliche Sportarten ausprobiert. Unsere Familie ist sehr sportaffin. Mhm. Sportlicher Erfolg hat bei uns immer viel bedeutet irgendwie. Mhm. Mein Vater hat es aber alles nie so wirklich unterstützt, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat es nicht unterstützt, sondern er hat es, sag ich mal, in seinem Rahmen unterstützt. Mhm. Also Radsport, das war meine Leidenschaft schon als Jugendlicher, das hat er definitiv wenig unter, ja, auch Leichtathletik. Leichtathletik hat sich dann, wie soll ich sagen, damals, ich bin Fahrrad gefahren, ich habe Fahrrad trainiert, ich habe Leichtathletik, ich war auch nicht sonderlich gut in der Leichtathletik, muss man sagen. Ich habe es gern gemacht, aber ich war nicht sonderlich gut. Und mich haben sie immer dann angeholt, wenn sie keinen Langstreckenläufer gehabt haben. Und da konnte man mich quasi als Radsportler sowieso ins kalte Wasser werfen. Mhm. Da bin ich tatsächlich auch mal bergischer Meister geworden in der Jugend, ohne dass ich es gemerkt habe. Da bin ich bei so einem Rennen mitgelaufen und dann habe ich gefragt, wie viele Runden. Dann hat es geheißen, und so viel. Und ich habe eine Kuttel, die habe ich schon immer gehabt. Hat mir Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wie kam man dann zum Pferdesport? Die Pferde waren da. Die Pferde musste man immer versorgen. Das war meine Pflicht. Meine Pflicht. Mhm. Ich durfte in jegliche Sportarten, ich durfte alles ausprobieren. Schule hat bei mir eher, sage ich mal, ganz schmal stattgefunden. Mhm. Da habe ich mit meinem Vater ein bisschen Glück gehabt.
Okay.
Und dann irgendwann kam ich mit meinem Vater auf die Americana. Das ist eines der größten Westernreitturniere der Welt. Die findet in Augsburg statt. Damals hat sie in München Riem stattgefunden. Und was ich da gesehen habe, das war Westernreitsport zum ersten Mal. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass das ganz anders ist. Das ist viel ruhiger. Das ist spektakulärer auf eine Art und Weise. Die Pferde sind schon mal auch nicht so groß, sondern sie sind viel kleiner.
Mhm.
Und das hat so ausgesehen, als ob man das, wenn man es kann, richtig kontrollieren kann. Ah. Das heißt, habe ich gedacht, ich musste schon immer reiten. Ich habe auch immer geritten. Ich habe auch gut geritten, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe bestimmt gut geritten. Aber es war für mich immer so ein bisschen, das war das Pflichtprogramm.
Mhm.
Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, da war ich glaube 15 oder 16, so ungefähr darum. Das war ich auch ein Satz, den ich schon viel beschrieben habe. Pass auf, wenn wir so ein Pferd her tun, so ein American Quarter Horse, dann verkaufe ich morgen mein Fahrrad, das ist versprochen.
Wow.
Und mein Vater da auf diesen Zeitpunkt schon immer so leicht hingearbeitet hat, nie was verbieten, aber immer nur so, so da, wo er mich hinhaben will, das halt ein bisschen schöner zu machen.
Ja.
Gesagt, getan, und mein Vater hat er jetzt nicht, man kann sich vorstellen, als ja, wenn man in der Diakonie arbeitet, dann sind finanziell da Grenzen gesetzt. Aber er zur Bank hat einen Kredit aufgenommen und hat auch nochmal zur Oma, das macht man ja immer gern. Und dann noch Freunde hat da Geld geliehen und hat einen Kredit aufgenommen und hat uns für damals nicht wenig Geld unser erstes Quarter Horse gekauft.
Okay.
Für meinen Bruder und mich, für mich. Und ja, da bin ich hauptsächlich drauf geritten und mein Vater seine Frau auch noch. Und dann hatten wir dieses Turnierpferd. Und dann ging's los.
Aber es ist eine schöne Geschichte. Also, und du hast tatsächlich dein Fahrrad abgegeben. Das interessiert mich persönlich.
Ich habe definitiv mein Fahrrad abgeben müssen, weil ich glaube, ich habe ein gebrauchtes Kotterrad gehabt. Ich weiß nicht, ob es die Marke überhaupt noch gibt. Mhm. Das fuhr man damals in Stuttgart beim SSC. Das war die Marke, die man da gefahren hat. Ich weiß auch gar nicht, ob es den Verein noch gibt. Aber das Fahrrad war mir eh zu klein und ach, das stand da lange noch da. wie sich später dann herausstellte, habe ich den Radsport später ja als Hobby wieder angefangen, aber ein paar Jahre später.
Ja.
Wie gesagt, aber ich habe aufgehört, ich habe alles, ich habe keine Leichtathletik mehr. Wie gesagt, in der Leichtathletik, die haben mich nach wie vor angerufen, wenn es darum ging, dass ich irgendwo für den Verein, die haben keinen Langstreckenläufer gehabt, also muss der Ludwig her. Und dann, das ging immer. Das ging immer. Das habe ich auch untrainiert geschafft.
Mhm.
Aber Reitsport war ab da und Western-Reitsport vor allem, muss man ganz ehrlich sagen. Das war, von da an war ich Cowboy, kann man ganz ehrlich sagen. Also die Schule habe ich innerlich eigentlich schon abgebrochen gehabt, obwohl ich sie nicht abgebrochen habe.
Mhm.
Ich habe ich war in der Waldorfschule, was damals auch für mich mein Glück war, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich war immer schon ein bisschen Freigeist.
Mhm.
Und ich wusste relativ schnell dann auch sofort, ich werde Pferdetrainer. Das war dann schon mit 16, war das auch schon klar. Da gibt's ja auch keinen Plan B mehr.
Mhm. Wirklich interessant. Also
Erfolge waren relativ klar.
Ja.
Ja.
Wenn man so früh schon anfangen darf, ist das natürlich wirklich, wirklich ein guter Schlüssel, wenn man da die Unterstützung bekommt. Hast du gerade schon Stichwort Erfolge. Du hast ja jetzt einige nationale und internationale Erfolge gehabt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist dir besonders in Erinnerung? Also ich denke, es gibt wahrscheinlich viele Momente, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das ist wirklich was, genauso wie du gerade vom ersten Pferd erzählst, was dir wirklich besonders noch im Gedächtnis ist in deiner Karriere?
In meiner Karriere oder in meiner Jugendzeit, naja gut, das ging in meiner Jugendzeit relativ schnell los. Wir haben da einen Förderer gehabt bei uns in der Nähe. Es war damals die Familie Kleinmann, von denen wir alles Pferd gekauft haben. Übrigens war das, hat das Pferd auf wundersame Weise den Weg nachher zu Andreas Marmorow gefunden.
Also
Andreas war dann nachher der Besitzer des Pferdes und auch der letzte Besitzer. War aber nicht abgesprochen. das war tatsächlich ja mehr oder weniger Zufall. Was wollte ich sagen? Das ging dann relativ schnell auch auf Turniere, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, wo ich ganz ehrlich sagen muss, auf nationaler Ebene, da habe ich sehr viel gewonnen, auch viele deutsche Meistertitel. Auf internationaler Ebene wie Europameisterschaften, da war ich oft einmal auch nur Zweiter oder Dritter.
Mhm.
Ich benutze ein Wort, das gerade Diskussionen im Fußball, die wir im Pferdesport schon immer benutzen, das darf man nicht falsch verstehen, lag es vielleicht am Pferdematerial.
Mhm. Ja.
Gestern also am noch Pferd, die Diskussion das ist ja immer noch gehört. Eine Sache, also das heißt, man kann ja gut sein, aber vielleicht das Pferd nicht so gut oder vielleicht das Pferd besser wie der Reiter. An was es auch immer gelegen hat, wie auch immer. Ich war, glaube ich, schon sehr erfolgreich, aber so ganz das große Ding habe ich nie geschossen im Jugendbereich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Und ich muss auch, wenn ich zurückblicke auf meine Karriere, und ich war bestimmt, ich glaube, ich war viermal Vize-Weltmeister, ich war 20, 30 Mal Europameister, ich deutscher Meister. Unzählige Titel, die auch in der Größe her vielleicht sogar höher anzuordnen sind, wie zum Beispiel im Fahrradsport verglichen wäre die Tour de France, die ja im Prinzip keine Meisterschaft ist, aber im Prinzip höher angesehen ist wie jegliche Weltmeisterschaft oder wie jegliche Olympiasieg, ist bei uns ein bisschen ähnlich.
Mhm.
Ich war immer stolz auf zwei Dinge. Und zwar einmal, dass ich mein Partner, das Pferd, ob ich das immer geschafft habe, das weiß ich nicht. Das ist ein Sport mit dem Tier. Und ich habe immer versucht, das Tier nicht in den roten Drehzahlenbereich reinzureiten oder nicht mehr, wie er nicht selber konnte oder wollte.
Mhm.
Das ist ja die Schwierigkeit bei unserem Sport. Das heißt, das fühlt sich relativ viel im Kopf ab. dass man im Prinzip, ja, wenn ich mit dem Fahrrad den Berg hochfahre, dann muss ich meinen Puls beachten und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber wenn ich da drin bin, dann kann ich das Ding treten, wie ich will. So, den Drahtesel. Mit dem Pferd geht das natürlich nicht. Weil das, da muss ich dem seinen Puls und dem seine Art und Weise und dem seine Art und was er kann und was er nicht kann, auch noch im Griff halten. Das heißt, das ist das Schöne am Pferdesport. Ich habe nicht nur mich, sondern ich habe noch ein zweites Lebewesen dabei. Und das ist ja das Interessante. Und da war ich immer sehr stolz drauf, dass ich das auf eine, dass ich den, wie soll ich sagen, auch den Triggerpunkt bei so einem Pferd relativ gut und dass es mir leicht findet, den zu finden, dass ein Pferd sehr gern für mich arbeitet und mit mir arbeitet. Und dass ich da nie über eine gewisse Grenze gehen musste. Da war ich sehr stolz. Das ist auch eine Frage, wo man dann ab und zu auch mal verliert oder vielleicht verliert, was heißt das? Oder vielleicht auch mal nur Zweiter oder Dritter wird, weil man sagt, okay, über diesen gewissen Punkt gehe ich nicht drüber. Weil auch so ein Pferd kann man dann schon auch mal in einem Bereich arbeiten, wo das unangenehm wird von Pferd. Und das Pferd arbeitet trotzdem mit, weil das Pferd ein Vertrauen hat. Das ist aber ein Punkt, den ich nie wollte und der auch heute im großen Turniersport so nicht mehr möglich ist. Aber da war ich stolz drauf und nie auf einen einzelnen Sieg, sondern immer auf die Vielzahl über die vielen Jahre, die ich erfolgreich bin. Es gibt viele Reiter, die waren in einer gewissen Periode definitiv erfolgreicher wie ich. Aber die sind schon lange nicht mehr da und ich bin immer noch da. Und ich tanze immer noch bei der Elite mit. Und das macht mich unwahrscheinlich stolz und das ist das, was mich glücklich macht. Und was ich für besonders bin.
Und was dich auch ausmacht, wie ich das höre, ne? Und das finde ich gerade unheimlich schön, dir zuzuhören, weil es ist eine sehr schöne Antwort, die du gegeben hast. Also es ist so echt und es hat was mit Haltung zu tun. Und das finde ich wahnsinnig interessant, dir da zuzuhören, vor allen Dingen, weil du ja auch eine wirklich lange Historie hast und eine sehr erfolgreiche. Wenn wir jetzt nochmal gucken, klar, ne, wir treffen uns hier im Rahmen des Podcasts der Deutschen Mentaltrainerakademie. Du hast gerade eben schon den Andreas erwähnt. Grüße gehen raus. Die Geschichte kannte ich auch noch nicht mit dem Pferd. Auch interessant, wie die Wege so gehen. Und ich würde dich natürlich gerne fragen, welche Rolle denn mentales Training für dich vielleicht auch spielt, vielleicht bewusst oder unbewusst, in deiner Arbeit oder in deinem Training als Spitzensportler. Sicherlich kein uninteressantes Thema, aber wie ist es für dich?
Ja, gut, das sind ja viele Aspekte, die da also das Ganze findet ja wie jeglicher Sport auf höchster Ebene findet ja unwahrscheinlich viel im Kopf statt. Also ich finde viel mehr, wie man weiß. Also das mentale Stärke ist eigentlich von Leistungssportler, egal was er macht, das Nonplusultra. Und es gibt ja viele Sportler, die verzichten auf Mentaltraining oder sind auch noch heute flapsig da gegenüber, ich finde. Also ich bin wie die Jungfrau zum Kind zu dem Mentaltraining gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war in einer meiner mehreren Einladungen für die deutsche Nationalmannschaft. Und da hatten wir vom DOKR, vom Deutsches Olympisches Komitee für Reiterei, eine Mentaltrainer-Einheit. Das war bei uns mehr oder weniger auch eine Pflichtsache, da geht man hin. Und dann, wie man dann immer schon drüber gelacht hat, ja, da liegt man auf die Couch und der muss man dann einen Haufen Müll erzählen. Und dann darf man da auch wieder raus. Lange Rede, kurzer Sinn, das hat im Prinzip so ähnlich angefangen wie unser Podcast. Und wenn du nicht auf Play gedrückt hättest, dann würden wir jetzt noch reden. Das heißt, das war gar nicht so. Kommt da rein und da war die Gabi Bußmann. Und den Namen darf ich auch erwähnen, weil ich die Frau sehr schätze. Die hat mir innerhalb von kürzester Zeit unwahrscheinlich die Augen geöffnet und mir zu einer Stärke verholfen, die ich bis dato nicht kannte. Also ich war schon erfolgreich, aber das war so eine schwankende Geschichte. Also der Ludwig war immer gut für Überraschungen. Und zwar in die Richtung wie in die Richtung. Nach dem Sieg kam immer eine große Niederlage. Und das lag schon an, ja, wie soll ich sagen, ich wusste, ich, ich dachte immer, ich bin der Beste, sowieso, das war, also im Selbstbewusstsein hat es nicht so gemangelt, aber kurz bevor ich gestartet bin, wurde ich unsicher. Und da sind die Fehler passiert. Und ich ging in das Gespräch rein und dann war das Gespräch schon vorbei und ich habe gedacht, hat noch gar nicht angefangen. Und dann hat sie mir einen Satz mitgegeben. Und das werde ich nie vergessen. Sie hat gesagt, schau, Krisha, egal was da passiert auf der Weltmeisterschaft, du musst dich nicht verantwortlich fühlen, weil ich auch die Ängste gehabt habe. Jetzt bin ich in der Mannschaft, vielleicht könnte es ein anderer besser machen. Mhm. Tief im Inneren war ich natürlich überzeugt davon, habe gesagt, ja logisch, wer kann es denn besser machen wie ich? Also die gewisse Überheblichkeit auch schon immer, ich würde sagen, eine gesunde, aber die braucht man auch. Mhm. Man muss schon auch wissen, was man kann. Aber sie hat gesagt, und wenn du einen Bock schießt, schau, die anderen, die sind ja schon der Vorentscheidung ausgefallen. Mhm. Also die hätten das auf jeden Fall nicht besser gemacht. Mach du es, wie du es immer machst, und dann wird es funktionieren. Und dann kam es noch dazu, bei dieser Weltmeisterschaft fiel mein Pferd aus.
Oh.
Und ich war aber als einer der vier Reiter gesetzt und der Reiter, der das Ersatzpferd dabei hatte, den hatten wir, das war so eine Klausel, die, das wussten wir nicht ganz genau oder die haben wir falsch interpretiert. Auf jeden Fall durfte der Ersatzreiter nicht mit seinem Pferd reiten, sondern nur ich mit dem Ersatzpferd.
Aha.
Also das war das fünfte Pferd. Aha. Nur ich habe das Pferd noch nie geritten.
Oh Gott, ja, okay.
Ich habe das Pferd in meinem Leben noch nie geritten. Das hat einen guten Freund von mir gehört, den Mike Partman damals. Und das war auch von Mike nicht einfach, kann man sich vorstellen. Da ist man auf einer Weltmeisterschaft und dann passiert da sowas. Und einer der Reiter, der in der Mannschaft fällt aus, weil mein Pferd hatte sie vertreten und hat leicht gelahmt und ging nicht durch die Verfassungsprüfung. Und jetzt darf der nicht einmal reiten. Also das muss man sich ja so, wie beim Fußball, wenn der Oliver Kahn fällt und der Ersatztorwart darf nicht rein.
Ja.
Manuel Neuer oder wie auch immer. Ne? Mhm. Sondern da nimmt man dann einen Feldspieler.
okay, das ist ein guter Vergleich gerade. Ja. ja.
Und das war schon schwierig zu verstehen, auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe das Pferd dann geritten. Und ich werde es nie vergessen, die Gabi Bußmann kam dann zu mir und sagt, Krisha, pass mal auf, das ist jetzt eine andere Situation, aber du kennst den Mike, du redest mit dem Mike, wenn das einer kann, und das wusste ich tatsächlich damals, weil ich meine ersten Ritte, die habe ich gewonnen mit dem ausgeliehenen Pferd. Ich habe einer Frau Reitunterricht gegeben und dafür hat sie mir gesagt, dafür kann ich am nächsten Tag ihr Pferd in der Profiklasse reiten.
Okay.
Und da habe ich meine erste Profi-Training gewonnen. Und das habe ich dann öfters gemacht. Und das war auch tatsächlich mein Steckenpferd. Da war ich recht gut drin. Mich auf dem Pferd schnell einarbeiten und dann raus und dann nach mir die Sinnflut. Und die Gabi hat zu mir eins gesagt und da hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ob sie das wusste oder nicht, das weiß ich bis heute nicht. Aber sie sagte zu mir, Krisha, wenn das einer kann, dann du. Mhm. Und das war so ein Satz, der blieb mir. Und tatsächlich habe ich dann die Top 10 sogar geschafft im Vorlauf in der Weltmeisterschaft. Und habe Finale geschafft. Mhm. Und das war eigentlich, das gibt es eigentlich gar nicht. Also das kann man sich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das in der Art jemals wieder geben wird, weil das ist ja ein eingespieltes Team. Und das hat funktioniert und das hat mir unwahrscheinlich einen Boost gegeben. Mhm. Das hat mich, ab da ging meine Karriere sehr viel gleichmäßiger bergauf, wie es vorher eben leider nicht der Fall war.
Mhm. Was?
Und das ist alles fokussieren, sage ich mal, auf was sich auf seine eigenen Stärken berufen. Mhm. Und das hat mir gefällt.
Ja, ich mag auch den Satz, wenn der dich als Mantra begleitet in gewissen Situationen, wenn das einer kann, dann du. Es ist ja unheimlich stärkend. Also es ist so tief stärkend. Das ist natürlich was man wirklich, also wovon man auch zehren kann, ne? So, das
Ja, da kann man, von Ferne weiß man auch, okay, es kann ja eigentlich nichts passieren, weil eigentlich wird es eh keiner hinkriegen. Mhm. Du hast nur eine Chance. Du musst auf dieses, und du hast keine Chance, und auf die musst du setzen. Mhm. Und das hat mir die Augen geöffnet für viele Jahre danach.
Mhm. Also total spannend.
Ja.
Weil daraus ja dann auch so viel entstanden ist und du einfach, wie schon gesagt, ja, du hast es gerade eben auch selber gesagt, wie viel Titel du auch schon eingefahren hast, oder eingeritten vielmehr. Und ich habe mir natürlich im Vorfeld, wir haben es eben schon im Vorgespräch gehabt, die Frage gestellt, wie geht man damit um, wenn man wahnsinnig erfolgreich ist und ja, da sicherlich auch ein gewisser Druck da ist, diesen Erfolg aufrechtzuerhalten, weil ich mir vorstellen kann, die Fallhöhe ist nochmal tiefer, wenn ich immer auf diesem hohen Niveau unterwegs bin. Also was macht das mit dir? Reicht das da, was du an Bord hast, oder wie gehst du damit um? Dass da ja so eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht deinerseits oder auch von außen da ist.
Also für mich war das immer so, ich habe ja noch eine Geschäftspartnerin, da gab es, die kam dann irgendwann mal raus und hat gesagt, du pass auf, jetzt hast du schon wieder unser eigenes Pferd geritten, kannst du nicht mal mit unserem eigenen Pferd was gewinnen, weil dann wäre es auch mal unser Geld. Und dann haben wir einen großen Streit gehabt, da sage ich, pass auf, ich setze mich sowieso schon immer, ich bin mein größter Scharfrichter und ich brauche niemand um mich rum, der mich kritisiert, weil ich kritisiere mich eh schon mehr, oder ja, das ist manchmal schon grenzwertig, wie ich da auch ins Gericht mit mir gehe. Und ich habe gesagt, ich brauche Leute um mich herum, die mich aufbauen. Und das hat mir unwahrscheinlich geholfen. Also ich habe ja tatsächlich gesagt, sag mir nie, wenn die Bewertung der Richter gestimmt hat. Wenn ich rausgehe und sag, die war scheiße und ich bin schlecht behandelt worden, der Richter, der hat nicht die volle Punktzahl gegeben, dann sag einfach nichts oder sag einfach, ja, du hast recht. Weil ich weiß selber, dass ich nicht recht habe. Wenn ich mich dann 10 Minuten später beruhigt habe, dann realisiere ich das selber. Und ja, jetzt zu dem zurückzukommen, das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich weiß, ich habe den vollen Support. Das heißt, um mich rum muss es immer so sein, wie ich es mir mache. Und wenn ich wie ich es am liebsten hätte. Das heißt, um mich herum sind die Leute, die ich um mich herum haben will, und keine anderen. Mhm. Um mich herum reden die Leute vor dem Turnierstart nur das, was ich sage, was ich haben will, und nichts anderes. Entweder rede ich mit denen, oder aber keiner redet mit mir. Das sind so gewisse Sachen, die mir wichtig sind. Und weil genau dieser Erfolgsdruck, den kann ich mir nur selber machen. Ich will auch nicht, dass mir den jemand anders macht. Mir gefällt es nicht, wenn ich so durchs Turnier laufe und jeder sagt, klopft mir auf die Schulter und sagt, du machst es heute Abend, du schaffst es. Die Leute denken ja immer, sie tun dir was Gutes damit, aber das tun sie nicht. Mhm. Je öfter da einer draufklopft hinten bei mir, umso schlimmer wird es für mich. Dann wird es mir schlecht, dann merke ich, wie es hier steht, wie es am Hals steht und wie ich eigentlich wie ich so nervös bin, dass ich husten muss, dass dieser Druck weggeht. Mhm. Und dieser Druck, der hat mir am Anfang dazu verholfen, unerfolgreich zu sein. Und mittlerweile habe ich gelernt, mit dem Druck so gut umzugehen, durch Erfahrung, dass ich weiß, wenn ich den nicht habe, dann wird es nichts. Das heißt, ich habe irgendwann mal gelernt, den Druck positiv zu sehen. Und dann habe ich, dann habe ich den immer, und dann denke ich da nicht dran, ob ich da wo runterfallen könnte oder ob ich heute wieder gewinne oder nicht oder wie auch immer, sondern der Druck ist so unwahrscheinlich hoch und der bringt mich in den Tunnel. Der bringt mich in den Tunnel, in dem nur noch ich und mein Pferd da sind. Und dann geht es im Prinzip nur darum, dass wir das Beste bringen, was möglich ist. Ob das dann an diesem Tag zum Gewinnen reicht, ob es für den zweiten Platz langt, ob es für eine Top-10-Platzierung reicht, das kommt ja immer wieder aufs Pferd drauf an, wie gut das Pferd ist. Nicht jedes Pferd ist ein Ferrari oder ein, Mercedes oder was auch immer. Formel 1 gerade vorne mitfährt, ich weiß es nicht. Und Und das hält mich davon ab, darüber nachzudenken. Auch ich habe nie darüber nachgedacht und habe gesagt, ich will das Turnier gewinnen, sondern nein, ich habe das Pferd und ich will immer so gut wie möglich abschneiden. Mhm. Und am Ende zählen wir die Punkte zusammen. Entweder reicht es für einen Sieg oder es reicht nicht. Und ich denke, das ist für mich entscheidend gewesen, auch für den Erfolg, dass ich nie gedacht habe, ich will das gewinnen. Ich muss das gewinnen, weil A, würde ich mich überreizen, ich würde das Pferd überreizen, ich würde alles überreizen. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Mhm. Und für mich war es immer ganz wichtig, also wann immer ich erfolgreich war, dann war ich die 10 Minuten und mehr brauchte ich nie. 10 Minuten, 5 Minuten, die musste ich bei mir und bei meinem Pferd sein. Da musste ich eine Einheit finden. Und das, man kann das gar nicht beschreiben. Das ist bildlich. Mhm. Das ist ein Gefühl, mhm, die Einheit. Und die bringt mich dazu, Höchstleistung zu bringen und nicht daran zu denken, was passiert, wenn es nicht funktioniert.
Mhm. Ja, du sprichst ganz wichtige, interessante Themen an. Also zum einen wirklich so dieses, diese Richtung Ergebnisse ergeben sich, wenn ich mich auf den Prozess fokussiere, dann kommt am Ende das dabei raus, was der Prozess verdient, also ne, wie ich mich damit auch quasi, genau, beschäftigt habe. Und was ich sehr interessant fand, was du gesagt hast, ist ganz häufig ja auch Thema, dieses, du legst besonders Wert darauf, wenn ich das richtig verstehe, wirklich bei dir zu bleiben. Also es geht nicht um die anderen im Außen, sondern du guckst, was brauchst du, um gut zu sein, um gut zu starten. Und da würde mich interessieren, sagst du das den Menschen um dich herum ganz explizit? Oder wie gehst du damit um, dass dir zum Beispiel nicht jeder Zweite auf die Schulter klopft und dir gut zuspricht? Wie ist das, die Kommunikation mit deinen Mitmenschen?
Ja, am Tag des Finales, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich so, dass ich da ein bisschen komisch bin.
Okay.
Da bin ich anders, da laufe ich viel rum, da kann ich nicht lange an einer Stelle bleiben, weil ich versuche, mich abzulenken. Mhm. Weil ich festgestellt habe, wenn ich da, das mache ich entweder allein im Wohnwagen und gucke dann Netflix und lenke mich so ab, mhm, weil ich festgestellt habe, wenn ich zu früh in die Konzentrationsphase reingehe, dann frisst mich die auf. Dann ist das Pulver verschossen, bevor das Turnier überhaupt anfängt. Ich gehe Leuten nicht aus dem Weg, weil ich das schon auch genieße, das Bad so in der Menge, so ein bisschen, und so durchzulaufen, zu merken, okay, ich bin einer der Favoriten, auf mich setzen Leute heute, mhm, aber ich will das nur so weit genießen, wie ich es will, und da laufe ich immer von einem Fleck zum nächsten, und viele Leute verstehen das nicht. Und mein Groom, also mein persönlicher Groom, so nennt man die Leute, die einem helfen, die Pferdepfleger sind, die Pferde vorbereiten, die Pferde putzen, die sich um die Pferde kümmern, auch wenn ich nicht da bin, und die mir die Pferde so hinstellen, wie ich sie brauche zum Turnierstart. Das ist auch von Pferd eine unwahrscheinlich Vertrauensperson, muss man sagen. Mhm. Und auch für mich, mein Groom, den unterweise ich. Dem sage ich, du, pass auf, das und das brauche ich. Wenn ich jetzt da vorgehe, dann musst du dabei sein. Ja, ich muss noch ganz schnell das und das. Dann sage ich, nee, du musst ganz schnell gar nichts, sondern ganz schnell musst du nur da sein. Mittlerweile bin ich aber auch schon so erfahren, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, also das war in meiner, wie soll ich sagen, so meiner Zeit zwischen 35 und 45, da war der Groom das Allerwichtigste. Das hat auch meine Geschäftspartnerin tatsächlich gemacht. Die wusste dann ganz genau, was ich gebraucht habe und was ich nicht gebraucht habe. Mhm. Ja, heute kann mein Groom fast jeder machen, den unterweise ich, dem sage ich das und das ist wichtig. Da habe ich ein gewisses Selbstbewusstsein und ein gewisses unerschütterliches Vertrauen in mich selber, mhm, dass ich weiß, oje, da kann so viel schief gehen. Das heißt noch lange nicht, dass das nachher schief geht. Mhm. Durch die Erfahrung, die natürlich ein Reitsportler gegenüber anderen Sportlern hat, das sind jetzt 30 Jahre Reitsport oder 35 Jahre Reitsport, welcher Sportler kann das schon machen? Also, mhm, weder Leichtathlet, das sind 10 Jahre, Fußballspieler sind 10 Jahre, dann ist man noch relativ jung. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Mhm. Ich habe schon alles gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon Partys gefeiert bis morgens um 5 Uhr, bin tatsächlich am nächsten Tag mit einem völligen Kater aufs Pferd gestiegen und habe Dinge gewonnen, das hat gar keiner geglaubt. Okay. Das war halt auch der Ludwig, muss man ganz ehrlich sagen. Und das gab Zeiten, da bin ich nicht unbedingt stolz drauf, aber da war das mein Rezept. Mhm. Da konnte ich mich so vom Druck fernhalten. Und irgendwann habe ich halt auch mal gemerkt, wenn das so weitermacht, dann wird das kein gesunder Lebensstil. Mhm. Und und habe dann ein bisschen umdacht und das war dann, ging aber relativ leicht, muss ich ganz ehrlich auch sagen, weil ich dann wusste, also ich habe nie, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe nie betrunken ein Pferd geritten. Das geht nicht. Mhm. Ja. Aber mit dem Kater, wenn man so einen Kopfschmerzen hat, so mal so richtig, dann ist das manchmal gar nicht hinderlich gewesen, weil dann hat der Ludwig nicht immer an alle verschiedene Sachen gedacht, sondern hat gesagt, so, wir haben halt nur eine Chance. Mhm. Das wissen alle, die da zuschauen, dass wir heute Nacht zu lang gefeiert haben. Ich habe jetzt nur eine Chance. Ich muss alles auf die Gewinnerkarte setzen. Und dann hat es auch funktioniert. Und es war natürlich auch eine Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich dann gemerkt habe, okay, es muss nicht immer alles stimmen, es muss auch nicht immer alles passen. Du kannst auch so gewinnen. Das spielt sich so viel im Kopf ab. An dem Punkt, wo du in die Arena reinreitest oder vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten vorher, da entscheidet sich das. Ich habe zu Hause im Training meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe ein cooles Pferd. Ich bin eingestimmt. Ich hab's. Ich brauche nicht alles nochmal 20 Mal angucken. Ich brauche nicht nochmal gucken, ob das oder das stimmt. Im Prinzip ist es völlig wurscht. Wenn ich da reingehe mit einer Überzeugung, dann funktioniert es auch. Mhm. Und das war natürlich auch irgendwo eine Erfahrung, die ich, also das mit dem Alkohol, das würde ich jetzt so nicht empfehlen. Es ist nicht gesund und es ist auch nicht ratsam. Weil es war eine wilde Zeit. Aber trotzdem habe ich dadurch gelernt, dass es gibt ja so Sportler, die müssen sich immer einmal hier entlang, einmal hier entlang, einmal hier, einmal hier und erst wenn das stimmt, dann können sie los.
Ja.
Das sind natürlich gewisse Abläufe, die einem verhelfen, Sicherheit zu kriegen. Aber ich habe es irgendwie noch besser gelernt, habe ich immer so das Gefühl, ich habe es gelernt, man braucht es nicht. Ich habe auch immer, wenn ich mich daran erinnert habe, mit dem Hemd habe ich letztes Mal gewonnen, ziehe ich das wieder an. Immer wenn ich so gedacht habe, habe ich mit Absicht ein anderes Hemd genommen. Immer wenn ich gesagt habe, beim letzten Mal, wo ich die Aufgabe reiten musste, da habe ich gewonnen. Dann habe ich gesagt, Scheißdreck, das brauchst du nicht. Du bist viel besser wie das Zeug. Du kannst auch die anderen Aufgaben gewinnen. Und du kannst damit Kopfweh reiten, du kannst damit 40 Grad Fieber reiten, du kannst trotzdem gewinnen, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast und wenn du die 5 Minuten vorher parat bist und da bist, mental, dann schaffst du das. Du musst nur überzeugt davon sein. Die Erfahrung, die kann oft nur ein Reitsportler haben, weil er 30 Jahre auf eine Karriere zurückschauen kann. Mhm. Die gibt's von Fußballspielern und von Leichtathleten nicht. Wobei dann da auch noch dazu kommt, dass der Alkohol natürlich, sag ich mal, dir nicht nur mental dich deiner Sinne beraubt, sondern natürlich auch dir die Sekunden klaut.
Absolut. Absolut. Und ich finde es, also erstmal vielen Dank fürs Teilen. Ich meine, du hast da einfach auch eine sehr lange Geschichte. Und natürlich, man fängt dann als junger Mensch an und hat ja auch noch ein anderes Leben neben dem Sport. Und da gehört ja auch irgendwie einiges dazu. Und von daher finde ich das auch ja sehr interessant, wie du es erzählst, aber auch wie du es reflektierst. Und das, was du sagst, es findet einfach alles zwischen den Ohren statt am Ende des Tages, ist ja dann auch eine wichtige Erkenntnis. Für mich, ich habe 2 Fragen an dich. Die eine Frage wäre, gibt es irgendetwas, was du immer machst beim Wettkampf? Weil du gerade gesagt hast, du brauchst ganz viele Dinge nicht, wie zum Beispiel irgendwie immer das gleiche Hemd oder irgendein Glücks. Es gibt ja ganz oft, ich habe jetzt noch einen Bericht gesehen, zur Fußball-EM. Toni Kroos ist immer die gleichen Schuhe und trägt seit Jahren gar keine anderen, während andere 4 Paar da unten stehen haben. Hast du irgendetwas, wo du sagst, das ist immer gleich, das ist mein Ritual, meine Routine?
Ich brauche nur meine 10 Minuten. Ich brauche meine 10 Minuten, ich brauche meinen verrückten Ludwig-Tag, wo ich den Leuten, nur den Leuten begegne, denen ich begegnen will und den Leuten aus dem Weg gehe, denen ich aus dem Weg gehen will. Das brauche ich. Ich brauche die 5 Minuten. Ich brauche die Nervosität, dass ich schier im wahrsten Sinne des Wortes und ein Leistungssportler, der kennt es, bis man schier kotzen muss, muss man ganz ehrlich sagen. Also, sorry, wenn ich das Wort in den Mund nehme, aber so fühlt man sich dann auch. Für mich 5 Minuten vorher, bevor ich an den Start gehe, sage ich mir immer, wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, Krischer, das Turnier fällt aus, dann würde ich sagen, oh,
ja,
Gott sei Dank, komm, gehen wir heim.
Wer kennt's nicht? Ja.
Der Druck ist so unwahrscheinlich hoch.
Ja.
Und viele Leute haben davor Angst, dass sie das schwächt. Nee, das stimmt nicht. Das stärkt sie. Und das weiß ich. Und ich habe kein Ritual. Ich habe meine 5 Minuten vorher und dann geht's rein. Und ich kann vielen Sportlern nur empfehlen. Also wenn man ja so brutal nervös ist oder so viel Druck hat, dann kommen kleine Probleme, die sind so groß, die würden einem am Tag gar nicht auffallen. Mhm. Aber die kommen einem so groß vor wie ein Elefant. Die werden ja immer größer. Und ich habe mal zu einem sehr erfolgreichen Mitreitsportler gesagt, pass auf, weil ich habe gesehen, er ist gestruggelt, er hat so ein bisschen seine Probleme gehabt mit dem Pferd. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf. Es ist nie so schlimm, wie es sich anfühlt. Das ist nur diese Nervosität. Und das sagt er mir immer wieder. Der kommt immer wieder zu mir und sagt, du hast mir damals so geholfen. Er hat gesagt, weil ich ihm gesagt habe, es ist nie so schlimm, wie es aussieht. Und ich finde, wenn ich jemandem einen Tipp geben kann, also es muss jeder selber wissen, wie er es macht und seinen Weg finden. Aber ich würde immer sagen, versucht er so wenig wie möglich Rituale anzueignen. Weil Ritual kann natürlich schon eine Unterstützung sein, kann einem helfen, aber für viele Leute habe ich auch gesehen, dass es sie hemmt. Weil wenn das Ritual, wenn die Sterne nicht richtig stehen, wenn der Mond nicht Vollmond ist und wenn wir heute später reiten und wenn die Sonne von rechts scheint anstatt von links dann geht plötzlich nichts mehr. Ja. Also man muss genau gucken, was für Rituale man hat und was für Rituale man nimmt, die einem helfen. Dass man erfolgreich ist. Und ich finde, also mein Ritual, vielleicht war das auch mein Ritual, war mir vorher zu sagen, pass mal auf, du brauchst den Scheiß nicht. Du brauchst es nicht. Und wenn ich mir das vorher gesagt habe, wenn ich nervös war, dann stellt man sich die Fragen auch. Du brauchst den Scheiß nicht. Und meistens war so, je schlimmer sich's angefühlt hat, desto besser war's. Und immer wenn ich das 5 Minuten vorhab, 10 Minuten vorhab, wenn ich dieses Gefühl in mir hervorrufen kann, dann weiß ich, dann kann ich halt das Maximum rausholen. Es geht trotzdem manchmal was schief, steckt nicht drin, aber dann weiß ich, dann habe ich für mich das Maximale rausgeholt.
Also finde ich auch...
Hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an.
Nein, absolut nicht. Ich finde, es hört sich sehr gesund an und insbesondere würde ich da nochmal sagen, Rituale sind dann wahrscheinlich auch erst sinnvoll, wenn ich sie wirklich auch selber in der Hand habe. Also, ne, dass sie nicht plötzlich ganz unterschiedlich sind aufgrund irgendwelcher äußerer Umstände. Also von daher kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und mag deine Herangehens- oder deine Sichtweise da auch sehr, wie du damit umgehst. Jetzt würde ich dich natürlich gerne, wir kommen auch so langsam auf die Zielgerade, weil du arbeitest ja auch viel mit Menschen, du bildest auch andere Menschen aus, du gibst Seminare, Workshops, arbeitest sicherlich auch mit jungen Reitern, Reiterinnen. Was würdest du gerade jungen Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht gerade erst anfangen? Also gerade wenn wir über diesen Druck, über Erfolgsdruck sprechen, über diesen Druck performen zu müssen bei Wettkämpfen oder zu wollen. Ob man muss, ist ja nochmal eine andere Frage. Was würdest du einem jungen Menschen mitgeben, der gerade startet?
Das ist eine ganz schwere Frage, weil das ist ja so ein bisschen so, jeder Mensch ist ein bisschen anders.
Und vor allem die jungen Leute, die sind ja noch nicht stabil in ihrer, obwohl da gibt es tatsächlich auch Phänomene, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Phänomene kennengelernt in meiner Trainerkarriere. Das sind junge Reiter, da staunst du nur, was die für einen Plan haben, wie die vorgehen. Ich würde erst einmal nichts sagen. Ich würde mich auch nicht dahin begeben, wo ich jemand was empfehle. Sondern es gibt verschiedene Leute. Es gibt den Sensiblen, es gibt den, der weniger sensibel ist. Ich bin einer gewesen, der ging viel mit dem Kopf durch die Wand und ging lange durch die Wand, bis die eingekracht ist. Andere können das gar nicht, die müssen einen anderen Weg suchen. Aber wenn ich was sagen kann, dann ist es Geduld. Geduld und nie aufgeben. Mhm. Und ich für meinen Teil, was ich sagen kann, das ist ja mein Beruf und mein Sport, es gab nie einen Plan B. Und dieses, dass es nie einen Plan B gab, das hat mir geholfen, erfolgreich zu werden. Weil ich war oft, ganz, ganz oft an der Stelle, wo ich gesagt habe, und die Leute sagen immer, ja, klar, da bin ich ja auch oft in täglich und so weiter und so fort. Nee, das war nicht nur mental, sondern auch finanziell an einem Punkt, wo es nicht mehr weiterging. Mhm. Da ging das eigentlich nicht mehr weiter und am nächsten Tag ging es trotzdem irgendwie weiter. Und ich weiß gar nicht, warum. Ja, und jeder muss auch seinen Weg finden. Für mich war, ich war vor ein paar Jahren, es war es doch, ja, da habe ich ein Problem gehabt, beruflicher Art. Mhm. Dann habe ich einen Andreas Marmor angerufen und dann habe ich gesagt, Andi, ich brauche Hilfe. Mhm. Da sagt er, er ist in Stuttgart irgendwo da, komm vorbei, wir reden und so weiter und so fort. Ich glaube, das Gespräch ging eine Stunde, zwei, keine Ahnung. Wir hätten ja noch viel weiter gehen können. Da gibt es ja Übungen, Konzentrationsübungen und so weiter und so fort. Das habe ich gar nicht gebraucht. Ich war 5 Minuten drin. Ich wusste schon, dieses Gespräch war ein voller Erfolg. Mhm. Ich bin da rausgegangen und wusste, was ich ändern muss. Und das muss aber jeder für sich selber rausfinden. Ich kann helfen, ich kann begleiten, ich kann Tipps geben, aber ich würde, und das habe ich eigentlich auch immer gern gemacht, so einen jungen Reiter einfach mal ins kalte Wasser schubsen. Der ist vorbereitet, der geht da einfach mal hin, so jetzt schwimmen einfach mal. Mhm. Und dann sehen wir am Ende, wenn der wieder aus dem Becken rauskommt, wie es war. Mhm. Und ein Leistungssportler, der zeichnet sich meiner Meinung nach auch dadurch aus, dass er nicht aufhört. Dass er immer weiter will, dass er einen Ehrgeiz hat, einen unbändigen Ehrgeiz hat und auch nicht aufgibt. Also aufgeben ist, finde ich, nie eine Lösung. Es gibt immer irgendeinen Weg, egal ob ich jemanden frage, der sich mit sowas auskennt, ob ich, in meinem Fall war es der Andreas Marmor und die Gabi Bussmann, die mir über den Weg gelaufen sind, oder ob es mein Vater ist oder meine Mutter oder ich kenne so viele verschiedene Möglichkeiten oder ob es ich selber bin, ob ich selber rausfinden kann.
Ja.
Ich empfehle ungern was, bevor ich den Menschen nicht kenne. Mhm.
Was ja auch irgendwo absolut Sinn ergibt und indem du das sagst, hast du ja im Prinzip eine Empfehlung gegeben, nämlich die, dass man seinen eigenen Weg finden muss. Das ist ja im Endeffekt, dass es sehr individuell ist. Und ich finde es schön, dass du genau die Geschichte dazu auch lieferst mit deiner eigenen. Dass es nicht einfach, du arbeitest auch als Trainer und es ist nicht einfach irgendjemand, der vor einem steht und quasi das theoretisch vermittelt, sondern du hast eine Geschichte und kannst das wirklich sehr ehrlich und authentisch auch vermitteln und anderen Menschen mitgeben. Und das ich glaube, das kommt eben auch gut an. Und das finde ich auch sehr beeindruckend, wie du es erzählst. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind auf der Zielgeraden. Ich könnte mich jetzt noch ewig mit dir unterhalten, weil ich deine Sichtweise wirklich sehr spannend finde und auch für den Podcast sehr bereichernd. Wir müssen aber langsam zum Punkt kommen. Und die letzte Frage, die ich dir gern stellen würde, schon gesagt, du machst sehr viele Sachen. Wo kann man dich antreffen, wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man mit dir irgendwie in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten möchte, von deinem Wissen profitieren mag? Wo bist du zu finden am besten?
Ja, am besten findet man mich tatsächlich bei mir daheim auf dem Hof. Jeder darf gern kommen, der vorbeikommen möchte, kann uns beim Training täglich zuschauen. Wir haben da nichts zu vertuschen. Einfach vorbeikommen und vielleicht voranmelden, dass wir auch da sind, dass wir nicht gerade auf dem Turnier sind. Wir sind da sehr, sehr einfach gestrickt. Also
ja. Okay, also die herzliche Einladung an alle ZuhörerInnen da draußen, mal vorbeizuschauen. Wenn es nicht so weit wäre, würde ich auch mal vorbeikommen. Aber wer weiß, ob sich unsere Wege nicht doch noch irgendwann kreuzen. Grisha, es war mir wirklich eine Freude. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben, deine Erfolge, deine Arbeit und vor allen Dingen auch deine Denkweise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass du, also vor allen Dingen, jetzt wo ich es weiß, dass du dir in deinem Urlaub auch noch Zeit genommen hast, was ja auch ja nicht selbstverständlich ist. Also tausend Dank dafür und ja, dir weiterhin viel Erfolg und viel Freude bei dem, was du tust und noch einen schönen Urlaub hinten dran und danke, dass du hier warst. Ciao.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei jeden letzten Mittwoch im Monat interaktiv. Frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.